Ein Vorwort, und im Grunde gehört es zu jedem Tagesbeginn und zu jedem Gang in die Nacht und zu allen Ereignissen unseres Lebens. Dieses Vorwort lautet: Wie sollte uns Gott mit ihm, seinem geliebten Sohn, nicht alles schenken? So steht es in Römer 8. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Man muss das immer wieder wiederholen, uns klar machen. Durch ihn sind unsere Sünden tatsächlich vergeben, gelöscht. Durch ihn hat er uns aus der Gewalt der Finsternis befreit. Und durch ihn hat er uns sein ewiges Reich aufgetan, in dessen Herrlichkeit wir demnächst sein werden. Dafür sind wir bestimmt. Und wir werden Freude haben. Mehr, als wir es schon heute vorstellen können. Und solange wir nicht dort sind, wohin die Kinder Gottes gehören, schenkt uns der Gott allen Trostes zur täglichen Erleichterung unseres manchmal arg gebeutelten Lebens das beglückende Vorrecht, jederzeit aus jeder Schuldverstrickung, aus jeder Sackgasse umkehren zu können und uns die Arme unseres himmlischen Vaters zu bergen. Diese bedingungslose Einladung Gottes, mit allem, was uns bewegt, zu ihm zu kommen, mit der Last meiner Sünden, aber auch mit der Sehnsucht nach Leben, nach Befreiung, nach Bergung, nach Frieden, das ist eine unschätzbar wertvolle Quelle der täglichen Freude, umkehren können zu ihm. Und deshalb trägt diese Predigt, die auf David und den Psalm 51 eingehen wird, die Überschrift: Die Freude der Buße. Nun klingt ja Buße für manche Leute etwas duster. Fälschlicherweise. Luther sagt, Buße ist ein fröhliches Geschäft. Weshalb ist das ein fröhliches Geschäft? Weil sie uns aus unseren Verirrungen herausholt. Weil sie uns die Güte Gottes schmecken lässt. Weil sie uns auch langfristig wirkende Verbesserungen schenkt. Nämlich die Chance, uns immer entschiedener von den trüben Pfützen unserer verkehrten Gewohnheiten abzuwenden und uns heute wieder, jeden Tag ist dieses Heute, heute wieder auf den Ursprung und auf das Ziel unseres Lebens zu konzentrieren, auf Jesus allein. Und dieses einzigartige Glück beschreibt Luther, noch einmal Luther, mit den Worten: Wer Buße tut, ist wie einer, der aus dem finsteren Loch in die Sonne springt. Um nun das Ausmaß des Segens annähernd zu erfassen, das uns diese tägliche Umkehr zu Gott beschert, müssen wir einen Blick in unsere Abgründe werfen, in den Kontrast. Gibt es bei dir einen Abgrund, Lena? Oder bei mir? Bei uns allen, bei uns allen. Und das Bedenkliche ist, keiner kann ihn wirklich ausloten. Ja? Noch schrecklicher, keiner kommt aus dem Abgrund heraus, aus eigener Kraft. Also schrieb ein bewährter Mann Gottes vor 300 Jahren, er hat den Namen Ernst Gottlieb Woltersdorf, von ihm gibt es viele Lieder, er schrieb: Wer bin ich, wenn es mich betrifft? Ein Abgrund voller Sündengift. Wohl dem, der diese Selbsterkenntnis hat, wie Lena auch, Woltersdorf und Lena, der kann dann auch mit Lena und Woltersdorf weiter beten: Wer bin ich, Lamm, Jesu, in deiner Pracht? Ein Mensch, der Engel weichen macht in seiner Pracht. So rein, so weiß, so schön, so auserwählt, dass mir's an Worten zur Beschreibung fehlt. Und seine Schlussfolgerung darf jeder von uns unterschreiben: O Sündenschuld, wie beugst du mich? O Glaube, wie erhebst du mich? Damit sind wir in diesem Psalm 51 angekommen. Ich lese mal die ersten 19 Verse und dann geht's weiter. Gott, so betet David, sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behältst in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Siehe, dir gefällt Wahrheit, die im Verborgenen liegt, und im Geheimen tust du mir Weisheit kund. Entsündige mich mit Ysop, dass ich rein werde. Wasche mich, dass ich schneeweiß werde. Lass mich hören Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetat. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist. Rüste mich aus. Ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Errette mich von Blutschuld. Gott, der du mein Gott und Heiland bist, dass meine Zunge deine Gerechtigkeit rühme. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Denn Schlachtopfer willst du nicht, ich wollte sie dir sonst geben. Und Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist, ein geängstetes, zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten. In der Lutherbibel steht über diesem Psalm: Gott sei mir Sünder gnädig. Man könnte die Unterzeile hinzufügen: der Schrei nach Jesus oder der Sieg des Bankrotteurs. Tatsächlich, David ist bankrott. Er hat nichts vorzuweisen, außer dem Eingeständnis seiner Defizite und Defekte. Und die flehentliche Bitte an den Allmächtigen und Gnädigen, die wir eben gehört haben: errette mich von Blutschuld, tilge meine Sünden, wasche mich rein von meiner Missetat, verbirg dein Antlitz nicht. Wie David ergeht es uns immer wieder. Wir erkennen, dass wir bankrott sind. Vor Gott haben wir nichts vorzuweisen als unsere Schulden. Und keiner von uns kann sie begleichen aus eigener Kraft. Es könnte allerdings einen Unterschied geben zwischen David und uns, denn David beschönigt nichts mehr. Seine Selbstbeschreibung ist wahrhaftig und seine Buße ist aufrichtig. Vielleicht hilft uns heute der Geist Gottes dazu, diesen Unterschied zu erkennen, auch in den nächsten Tagen. Und vielleicht gibt uns der gnädige Gott, dass wir nicht länger in diesem Unterschied leben wollen zwischen dem wahrhaftigen Sündenbekenner David und uns, sondern dass wir in der Wahrheit leben wollen, immer wieder. Dann würden wir schließlich auch wie David werden, denn dieser bankrotte Sünder wurde oder wird in der Bibel im Alten und im Neuen Testament zweimal als ein Mann nach Gottes Herzen genannt. Das ist einmal im ersten Buch Samuel, Kapitel 13 und in der Apostelgeschichte 13. Hochinteressant, dass das da auftaucht. Also machen wir uns jetzt mal auf die Spurensuche, welche Wege und Irrwege dieser Mann Gottes gegangen ist. Und fragen wir uns, worin wir ihm gleichen. Den meisten von uns oder fast allen ist ja die Vorgeschichte bekannt zu diesem Psalm 51. Sie steht im zweiten Buch Samuel in den Kapiteln 11 und 12. Ganz kurz zusammengefasst, David ist auf dem Gipfel seiner königlichen Macht angekommen. Er hat sie alle besiegt, die Philister, die Moabiter, die Aramäer, die Edomiter, auch die Jebusiter. Nun gehört ihm Jerusalem. Nur einen hat er noch nicht besiegt, sich selbst. Aber das war für ihn da noch kein Thema. Und auch Jerusalem gehörte ihm nicht. Noch weniger die Männer und Frauen in Jerusalem. Aber auch das war damals für ihn nicht der Rede wert. Er sah Bathseba, eine sehr schöne Frau, die wollte er haben. Also nahm er sie, obwohl sie mit einem seiner treuesten Streiter verheiratet war, mit Uriah, und den Uriah ließ er umbringen. Von Zweifeln und Gewissensbissen wird da nichts berichtet, bis ihn das Wort Gottes trifft, mitgeteilt durch den Propheten Nathan. Da erkennt David schlagartig, in welcher Bosheit und in welchem Selbstbetrug er sich eingerichtet hatte. Und indem er seine Sünde erkennt, bekennt er sie auch. Zunächst vor Nathan und vor Gott und dann auch vor dem ganzen Volk. Denn nichts anderes als ein öffentliches Schuldbekenntnis, das ja in den Gottesdiensten Israels dann auch noch gebetet wurde, ist dieser Psalm 51. Also radikaler kann eine Umkehr nicht sein. Radikal heißt bis in die Wurzeln der Existenz Davids hinein, fand die statt. Öffentliches Schuldbekenntnis. Sehen wir uns das Drama nun genauer an. Es ist ja nicht nur Davids Drama, sondern auch deins und meins. In der Grundstruktur zumindest. Es besteht aus vier Akten. Erster Akt, die Lüge. Können wir uns alle gleich wieder erkennen. Zweiter Akt, die Verurteilung. Dritter Akt, die Wahrheit. Vierter Akt, die Gnade. Erster Akt, das Drama beginnt. Mit nichts war David und mit nichts sind wir besser vertraut, selbstverständlicher vertraut, als mit der Lüge. Damit meine ich nicht jetzt dieses oder jenes falsche Wort oder eine verkehrte Behauptung, sondern unsere tief sitzende Lebenslüge. Sie ist uns von Kindsbeinen an nicht etwa nur ein ständiger Begleiter, sondern sie ist uns eingebrannt. Sie gehört zu uns wie unser Name. Seit Adam und Eva sich vom Vater der Lüge, wie Jesus den Satan nannte, auf die Seite ziehen ließen und dann in den Aufstand gegen Gott, seitdem leben wir als ihre Nachkommen ganz natürlich, unserer gefallenen Natur gemäß, in einer verwirrenden Selbsttäuschung und Selbstüberschätzung. Sie suggeriert uns, Gott und die Welt habe sich um mich zu drehen. Um mich persönlich, und jeder meint es auch. Und wenn Millionen Menschen meinen, die Welt muss sich um mich drehen, dann kommt es unentwegt zu Kollisionen. Bis hin zu Kriegen in den Familien, bis hin zu Kriegen zwischen den Völkern, Unversöhnlichkeiten immer wieder. Zwei untrügliche Merkmale für unsere Ich-Zentriertheit sind übrigens Empfindlichkeit und schnelles Beleidigtsein. Aber unsere egozentrische Ausrichtung ist ja viel mehr als nur ein zwischenmenschliches Problem. Sie ist vor allem eine Kriegserklärung gegen Gott. Wo meine Interessen, meine Ziele, meine Wünsche im Mittelpunkt stehen, da lasse ich Gott nicht mehr Gott sein. Also relativiere ich auch seine Gebote. Nicht das Gesetz Gottes, das doch einen schützenden Raum fürs Leben und fürs Lieben schafft, ist dann mein Maßstab, sondern ich selbst. Ja, auch das fromm getrimmte Ich setzt sich gerne zum Maßstab. Denn es kann sehr wohl eigene Ansprüche bedienen, hemmungslos unter Umständen sogar, die eigenen Absichten durchsetzen, auch mit Tricks, und auf einem Leben beharren, das meinen Vorstellungen genügen muss. Meinen Vorstellungen. Und das ist der Kern des stolzen Wahnsinns, der sich seit dem ersten Sündenfall fort und fort zeugt. Ihr werdet sein wie Gott. Das hängt in uns drin, in den Genen hängt das in uns. Nun können wir uns natürlich, soweit ich euch sehe, so lauter gutbürgerliche Menschen innerlich zurücklehnen und sagen, ich bin erleichtert, ich gehöre nicht zu dieser auffallenden Sorte der Verkehrten. Ich gehöre nicht zu den chronisch Pornosüchtigen und anderen Ehebrechern, nicht zu den Totschlägern, nicht zu den Meineidigen, nicht zu den hemmungslosen Egomanen. Ja, wir sind gewiss ziemlich ernsthafte Christen. Wir sind, wie es im Korintherbrief heißt, tatsächlich ein Tempel des Heiligen Geistes. Sofern wir Jesus gehören, sind wir das. Okay, aber wie war das mit David? Er war von Gott erwählt. Er war von Gott berufen. Er war von Gott gesalbt. Und als Samuel den jungen David im Namen des Herrn salbte, da, so schreibt die, berichtet die Bibel, geriet der Geist des Herrn über David von dem Tag an und weiterhin. Trotzdem nahm dieser Auserwählte, der doch das Gesetz des Herrn als vollkommen gepriesen hatte, Psalm 19, ja, er nahm trotzdem immer wieder das Gesetz des Handelns selbst in die Hand. Nicht nur als er Bathseba sah. Hier wurde die Anmaßung grell beleuchtet. Es gab viele andere Szenen, die wir nachlesen können, wo auch sein Ego bis zum Schluss, wo er die Volkszählung gegen den Willen Gottes anordnete. Es ging durch sein Leben hindurch und durch unser Leben hindurch. Die Frage ist an uns, an mich, wann habe ich das Gesetz des Handelns selbst in die Hand genommen, selbst bestimmt und nicht auf die Weisung Gottes gehört? Wann war das? Ich denke nicht lange nach. Die Sünder weiß es wahrscheinlich besser als ich. Es war wahrscheinlich gestern oder vorgestern und es wird leider demnächst auch wieder sein. Nicht, weil wir so böse Absichten haben, sondern weil wir, obwohl wir erlöst sind durch das Blut Jesu, obwohl wir Kinder Gottes sind, doch immer wieder das höchste Gebot übertreten, nämlich den Herrn, meinen Gott, von ganzem Herzen zu lieben, mit allen meinen Kräften, mit ganzem Gemüt und meinen Nächsten wie mich selbst. Da fängt der Einbruch an. Es ist also meine persönliche Schande, meine und immer wieder neue Schuld, dass ich schon bei relativen Belanglosigkeiten mangels Liebe Vorwürfe formuliere, oft unhörbar. Die finden da oben statt. Ja, wie schnell sind wir dabei, Anklagen zu formulieren? Weshalb? weil ich und auch du nicht nur ein von Gott gerecht gesprochener Mensch bin, ein geliebtes Kind Gottes, sondern gleichzeitig, während wir doch in der Gerechtigkeit Christi gekleidet sind, gleichzeitig durch und durch Sünder sind. Gleichzeitig, simultan, bis in die tiefsten Tiefen hinein. Und an dieser alten, selbstbezogenen Natur leidet vermutlich jeder von uns. Auf jeden Fall leide ich daran. Das ist keine Koketterie, das ist einfach ein trauriger Tatbestand. Aber obwohl ich daran leide, versuche ich immer wieder, mein angebliches Recht durchzusetzen. Und das ist die Lüge, der ich verhaftet bin. Das ist die Egozentrik. Das ist die Lüge, der David glaubte, als er Bathseba sah, das ist das Gesetz des selbstmächtigen Handelns. Abraham hat es praktiziert, als er mit Hagar den Ismael zeugte, Mose, als er den Ägypter erschlug, Petrus, als er Jesus verriet. Und du und ich machen das ähnlich, ganz natürlich. Es bleibt dabei, wie geschrieben steht in Römer 3, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer in uns. Und Gott ist wahrhaftig und alle Menschen sind Lügner. Römer Kapitel 3, Vers 4. Hier sind wir schon im zweiten Akt des Dramas. David aus der Dunkelheit der Lüge von Nathan ins Licht der Wahrheit gerufen, sieht sich, wie er tatsächlich ist. Meine Sünde ist immer vor mir. Ich erkenne meine Missetat. Und dann die Hauptaussage, an dir allein, dem gerechten Gott, habe ich gesündigt. Paul Gerhardt bekennt in seinem Lied, das wir alle schon gesungen haben, auch Haupt voll Blut und Wunden, schau her, hier stehe ich Armer, der Zorn verdient hat. Das war nun auch David klar. Was er verdient hat, wusste er nun. Und er ruft aus, ich bin als Sünder geboren. Und das ist ein Hinweis auf die furchtbare Macht der Ursünde oder Erbsünde, die sich wie ein Krebs durch alle Generationen frisst. Das ist auch keine Ausrede und keine Verniedlichung seiner Schuld, aber David gibt zu, dass er ein verdammter Gesetzesbrecher ist. Vor dem gerechten Gott kann er nicht bestehen. Und genauso wird es vielen Generationen später dem Paulus ergehen. Er schreibt an die Gemeinde in Rom, das Gesetz ist heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut, das Gesetz ist geistlich, ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Römer 7. Ich aber, das ist der bekehrte Paulus, unter die Sünde verkauft. Auch Paulus verniedlicht nichts und erwischt nicht vorschnell seine unverbesserliche Natur unter den Teppich der Gnade. Nein, er leidet wie David an der Tatsache seines Sünderseins. Ich weiß, schreibt er, auch in Römer 7, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt, in meiner eigenen alten Natur. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen aus diesem todverfallenen Leib? Auch Römer 7. Wie steht es mit uns, liebe Lena und mit mir? Können wir das so offen zugeben, dass es in uns so trübe aussieht, nicht nur so allgemein, sondern wenn es tatsächlich zu einer konkreten Versündigung kommt, können wir dazugeben, dass in unserem Lebensprogramm etwas schief läuft und dass wir immer wieder ich-süchtige Ziele ansteuern. Gerade jetzt wieder, jetzt, also morgen können wir sagen, jetzt schon wieder. Und dann umkehren. Hier bin ich, reinige mich. Wir haben es gesungen eben, reinige mein Herz. Also unser Programm ist auf schnelle Befriedigung von Wünschen ausgerichtet. Auf unstillbares Verlangen nach Anerkennung. Ich will beachtet werden. Und auch nach selbstgebastelter Sicherheit. Oder Recht behalten. Das ist unser Lebensprogramm. Geben wir vor Gott unser Scheitern zu. Das ist die Lösung. Versuchen wir bei Verfehlungen, ich will es versuchen, morgen wieder, heute wieder, mich nicht mit Hinweisen auf die eigentlich gut gemeinten Absichten herauszureden oder auch die unglücklichen Zusammenhänge als Entschuldigung anzuführen. Einfach frei raus, wie David. Also wir können beten mit ihm immer wieder, die Freude der täglichen Buße, an dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du, Gott, Recht behältst, in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Indem David das ausspricht, tritt er in die Wahrheit. Und damit sind wir im dritten Akt. David gibt Gott Recht. Genau diese Aussage Davids, dass Gott zuverlässig und wahrhaftig ist, jeder Mensch aber letztlich ein Lügner, genau diese Aussage greift der Paulus im Brief an die Römer auf, um Gottes Gerechtigkeit und Wahrheit und auch seinen Zorn ins Licht zu rücken. Gottes Zorn ist ja keine Gemütsaufwallung, sondern ein striktes Nein zu jeglicher Sünde, weil sie im Widerspruch zu seiner Heiligkeit steht und im Widerspruch zu seiner Schöpfungsordnung. Und doch übt der gefallene Mensch, doch üben wir, übe ich, immer wieder, seit Adam und Eva, üben wir uns darum, uns schön zu reden und Gott Vorwürfe zu machen. Haben wir schon mal Gott Vorwürfe gemacht in den letzten 8 Tagen? Wir haben es irgendwie drauf mit Adam. Die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mich reingelegt. Und die Eva, die Schlange, die hat mich betrogen. Die anderen. In dieser verkehrten Welt, in dieser Schlangengrube leben wir. Und wir sind viel stärker davon gezeichnet, als uns bewusst ist. Und wie oft rechtfertigen wir uns selbst? Wie oft vergessen wir, dass es nur eine einzig wahre Rechtfertigung gibt, nach der wir uns ausstrecken sollen? Nämlich die, dass der gerechte Gott seine Gerechtigkeit in Barmherzigkeit kleidet und uns, den Hilflosen, hilft. Das ist Rechtfertigung. Und er tut das nicht einfach so, nicht vorschnell. Begegnung mit Gott und Rechtfertigung ist nie in der Lüge möglich. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so hieß es vorhin im 1. Johannesbrief, so machen wir ihn, Gott, zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. Und direkt daneben, das haben wir auch noch vielleicht in Erinnerung, 1. Johannes 1,9, steht die Einladung, der schon David folgte, obwohl er 1000 Jahre vor Jesus und vor Johannes lebte. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, sodass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Es spricht einiges dafür, dass David längere Zeit benötigte, um aus dem Wahn der Sündenverstrickung zu erwachen und sich der Wirklichkeit zu stellen, nämlich der Wahrheit. Wer die David-Gebete liest, der entdeckt in den Psalmen 32 und 38 die Vorgeschichte. David muss nach seinem furchtbaren Ego-Trip bedrückende Zeiten durchgemacht haben. Er stöhnt und schreibt in Psalm 38: Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn. Deine Pfeile stecken in mir, deine Hand drückt mich. Es ist nichts Gesundes an meinem Leib wegen deines Throns. Und in Psalm 32 erkennt er in einem scharfen Rückblick: Als ich es wollte verschweigen, das hat er offenbar längere Zeit gewollt, verschmachteten meine Gebeine. Denn deine Hand, immer wieder Gottes Hand, lag Tag und Nacht schwer auf mir, darum bekannte ich dir meine Sünde. Vielleicht geht es uns ähnlich. Wir machen immer wieder konfuse Zeiten durch, demütigende, schwere Zeiten, aus vielerlei Gründen. Aber wir sollten uns hüten, wenn auch vielerlei Gründe da sind, einen möglichen Grund zu kaschieren oder zu verniedlichen: meine Verstrickung in Unrecht und in Unglaube. In Psalm 139 schreibt dann David das Eingeständnis nieder, nein, in Psalm 119 ist das: Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich, nun aber halte ich dein Wort. Gott hatte David gedemütigt. Er tut es auch bei uns manchmal zu unserem Glück. Schwer lag seine Hand auf ihm und manchmal auch auf uns. Und nun gibt David endlich Gott Recht. Ich erkenne meine Missetat. Ich habe übel vor dir getan. Und das war der Ausbruch Davids aus dem Gefängnis der Lüge. Und das ist auch meine einzige Chance zum Durchbruch und deine. Immer wieder schaue ich die Lena an, weil du hier vis-à-vis sitzt. Unser beide einzige Chance ist es, liebe Lena und die anderen mit eingeschlossen, der zum Durchbruch ins wahre Leben, zu einem Leben im Frieden mit Gott, darauf geht es zu. Und es geschieht nur, wenn wir mit der Sicht Gottes übereinstimmen. Nie sind wir gerechter vor Gott, als wenn wir unsere Sünden erkennen und bekennen. Da stimmen wir mit Gott überein. Und dann treten wir mit David in den vierten Akt, dann kommt es langsam auf den Schluss zu, der vierte Akt seines und unseres Lebensdramas. Wir treten zum Thron der Gnade. In der Wahrheit treten wir zum Thron der Gnade. Als David seine Sünden bekannte und als er noch um Hilfe schrie und immer wieder nur das eine erbat: Gott sei mir gnädig, tilge meine Sünden, wasche mich rein, da schrie er in Wahrheit nach dem Lamm Gottes, das seine Schuld am Kreuz und deine und meine auf sich nehmen sollte. David war ein Sünder und David war ein Prophet. Und im Licht Gottes sah er, wie sein Leben nicht nur auf der Kippe gestanden hatte, sondern dass er tatsächlich im Abgrund versunken war, von dem wir eingangs schon gehört haben. In sich sah David keinen Halt mehr. Und erst recht sah er keinen Ansatzpunkt mehr in sich für Gottes barmherziges Eingreifen. Die rettende Hilfe, das erkannte er. Die Befreiung aus aller Schuld, die musste ihren Grund zu 100% in Gott haben. Oder es würde keine Rettung geben. Und David erfuhr, wie es Luther einige Jahrtausende später auf 5 Worte brachte: Gott macht den Gottlosen gerecht. Gott macht den Gottlosen gerecht. Gott macht es. Er. Alles in ihm, alles in Christus. Und wie oft denken wir Christen leider immer noch an Leistung vor Gott, wenn wir von Gerechtigkeit reden. Ein zähes Übel. Aber von diesem Irrtum der Leistungs- oder Werkgerechtigkeit hat sich David verabschiedet. Er, der Bankrotteur, griff nach der Gnadengerechtigkeit. Er griff nach dem Sohn Gottes, nach Jesus, der ihm, wie Paulus später an die Korinther schrieb, von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. 1. Korinther 1,30. Ihn hat Gott, ihn, seinen Sohn, zum Sühneopfer für David und für unsere Schuld gemacht. Durch den Glauben an den gnädigen Gott kam es ihm zugute, kommt es uns täglich zugute. Und in dieser von Gott geschenkten Glaubensgewissheit bittet David nun: Entsündige mich mit Hyssop, dass ich rein werde. Ein seltsamer Satz. Ein Büschel Hyssop war das Werkzeug, mit dem die Israeliten in Ägypten das Blut des Passahlams an den Türpfosten strichen, damit sie nicht das Strafgericht Gottes traf. Später wurde Hyssop benutzt, um das Blut der Opfer an den Altar zu sprengen. 2. Mose und noch einige weitere Stellen. Und als das wahre Passahlamm, Jesus selbst, am Kreuz verblutete, da reichte man ihm ein Hyssoprohr mit einem Essigschwamm obendrauf. Und Jesus rief: Es ist vollbracht. Nur weil der Sohn Gottes alles, was wir am Anfang hörten, kommt nun wieder, weil er alles für uns getan hat, Löschung unserer Schuld, Rettung aus dem Würgegriff des Satans, sein ewiges Ja zu uns, nur weil er alles vollbracht hat. Deshalb empfing David und deshalb empfangen wir immer wieder die Gabe der Gnade, die Vergebung, die Versöhnung mit Gott. Und wer die Güte und die Gnade Gottes schmecken kann, stets nach dem Bekenntnis seiner Sünden, der wird kühn im Glauben, der macht Schritte im Glauben. Also erbittet David nichts weniger als einen Schöpfungsakt Gottes. Das ist Kühnheit. Er sagt: Schaffe in mir Gott, wirke du dieses Schöpfungswunder, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Wir sind fast am Schluss. Wo der Geist Gottes ist, da ist Christus. Und wo Christus ist, da ist Freiheit. Da geschieht neues Leben. Leben von oben, Teilhabe am Leben aus Gott. Eine neue Schöpfung inmitten der Alten. Wir sind immer noch die Alten, der todverfallene Leib. Aber mittendrin hat Gott uns, die wir an ihn glauben, seine neue ewige Schöpfung eingepflanzt. David erwartet nichts mehr von sich. Wir müssen auch nichts mehr von uns erwarten. Er ist ein Gedemütigter und ein Beschenkter. Dieser Doppelklang darf auch unser Leben bestimmen. Im Abgrund seiner Schuld und im Aufblick zum gnädigen Gott hat er sein bisheriges Selbstvertrauen als Selbsttäuschung erkannt. Sein altes Herz ist zerschlagen. Und deshalb bittet er im Psalm 139, erforsche mich Gott immer wieder, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und sieh du, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf ewigem Weg. Mach du das. Sein Selbstvertrauen war dahin. Und Gott spricht, später durch den Propheten Jesaja, ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und, nun kommt's, und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, damit, nun kommt das Ziel Gottes mit uns, die wir demütigen Geist sind, damit ich erquicke, ich Gott, den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Gott erfrischt uns in der Wahrheit. Das ist die Freude der Buße. Wer sich auf die Wahrheit einlässt und sich nicht mehr länger selbst erhöht, der wird im Licht Christi erkennen, dass nur unter seiner Herrschaft Leben aufblüht, Frieden gedeiht, Versöhnung mit Gott und den Mitmenschen geschieht. Und je bereitwilliger wir diese tägliche Umkehr zur Buße, diese Umkehr zum lebendigen Gott vollziehen, umso leichter werden wir aus unserer selbstverständlichen Selbstgerechtigkeit herauskommen. Wir verlieren den Geschmack daran, die Freude an der Selbstgerechtigkeit. Wir werden Aussteiger. Wir werden alles nur noch auf die Gnadengerechtigkeit Gottes setzen, auf seine Treue, auf seine Liebe, auf seine Geduld. Tun wir das, dann werden wir mit Staunen erfahren, dass der Bußruf Gottes ein Freudenwort ist. Denn es macht uns vertraut mit der Freude Gottes, die er an uns hat. Die leuchtet uns dann immer mehr auf. Der Vater im Himmel, Jesus sagt, dort im Himmel wird Freude sein, viel mehr über einen Sünder, der Buße tut, als über 99 scheinbar Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Also, Leute, treten wir in die Freude Gottes. Okay? Jetzt singen wir ein schönes Lied.